Hallo und herzlich willkommen bei Voice Your Life, dein Podcast für die freie Stimme und ein Leben, das wirklich deins ist. Mein Name ist Amelie Meru und heute freue ich mich riesig, dich, liebe Elke, zu Gast in diesem Podcast zu haben. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Elke und ich, wir haben uns vor ziemlich genau 3 Jahren kennengelernt, als ich die Weiterbildung bei dir in Naturverbindung begonnen habe. Und ich bin total dankbar, was das in mein Leben gebracht hat, mir ermöglicht hat und dass du mich auch als Mentorin begleitet hast auf meinem Lebensweg und Seelenweg. Und eins deiner Themen, für das du dich sehr einsetzt und für das du wirkst, ist die Trauer, Trauerbegleitung, Trauerrituale. Und ich habe festgestellt, dass dieses Thema auch auf meinem Weg, dem Weg der Stimme, essentiell ist. Und dass es leider immer noch nicht so salonfähig ist. Es wird wenig darüber gesprochen oder geteilt. Und ich finde es schön, dass wir dem heute Stimme geben. Also wohl auf meinem eigenen Weg habe ich festgestellt, dass immer wenn eigentlich Trauern anstand und ich mich dem geöffnet hingegeben habe, dass dann auch wieder was frei wurde und ich dann auch in meiner Stimme gemerkt habe, dass was freier geworden ist, sich Blockaden lösen. Und auch bei anderen durfte ich bezeugen, wie in der Stimmarbeit, wenn wir in bestimmte Töne gehen, vielleicht auch welche, die jetzt nicht so zur Komfortzone gehören, wie wir da an, also wie ich es verstehe, Traumata stoßen können und wenn ein Mensch sich dem öffnet, dass dann früher oder später die Tränen fließen und dadurch dann auch Bereiche der Stimme frei werden. Und umgekehrt habe ich auch erfahren, wie die Stimme sich verschließen kann oder bestimmte Teile der Stimme wie blockiert sind, wenn ein Trauerfall passiert und die Trauer nicht genügend Raum bekommt. Also so ist mein Verständnis davon bisher. Und ich finde das ein super spannendes und super wichtiges Thema und freue mich sehr, dass du Ja gesagt hast, liebe Elke, dass wir dem heute gemeinsam Raum geben und erkunden, was es da so mit auf sich hat, mit der Stimme und dem Trauern. Und als erste Frage für die Gäste in dem Podcast frage ich immer, was ist die Stimme für dich? Was bedeutet sie in deinem Leben?
Oh wow, so eine schöne Frage. Ja, für mich ist die Stimme so ein ganz direkter Zugang eigentlich zur Seele. Und sie zu benutzen, mich auszudrücken auf eine Weise, wie vielleicht auch einen Augenkontakt, glaube ich, dass die Stimme einfach alles in sich trägt. Ich kann da nichts verstecken, was mit mir los ist. Und ich glaube, dass das geschulte Ohr da auch wirklich die Spuren lesen kann von den verschiedenen Zeichen, die da drin sind. Dass ich an der Stimme von einem Menschen hören kann, wie, in welcher Körpersprache er gesprochen oder gesungen hat. Oder einfach die Emotionen, die die Stimme transportieren kann. Und für mich selbst, sie zu benutzen und vor allem auch sie zusammen mit anderen Menschen zu benutzen, ist einfach eine der beglückendsten Erfahrungen, die ich so in meinem Leben kenne, auf jeden Fall.
Danke dir. Und Trauern, ich weiß nicht, inwiefern die Menschen, die jetzt uns zuhören, sich schon mit Trauern beschäftigt haben oder das überhaupt mal bewusst betrachtet haben. Magst du ein paar Worte dazu sagen? Was ist Trauern überhaupt?
Ja, also viele Menschen glauben, Trauern ist was ganz Schreckliches. Und so Bilder von, weiß ich nicht, schwarz gekleideten Menschen, die mit versteinerten oder verzerrten Gesichtern auf dem Friedhof stehen, ist eigentlich das, was oft so in den Medien auch gerade übers Trauern transportiert wird. Und im Grunde genommen ist es fast das Gegenteil davon. Also für mich ist Trauern ein zutiefst lebendiger, also so richtig urkräftiger Prozess, wo was aus ganz tiefstem Inneren heraus sich seinen Weg bahnt nach außen, um uns zu helfen, mit den schlimmen Verlusten im Leben klarzukommen und nicht nur sie zu überleben, sondern wirklich die ihnen innewohnende Kraft eigentlich uns auch zunutze machen zu können für unser Wirken in der Zukunft. Und das Leben ist so gekennzeichnet durch kleinste und größte Verluste auf allen Ebenen. Und dieses Trauern, das ist einfach eine ganz wirklich biologische Fähigkeit, mit diesem manchmal überwältigend großen Schmerz einen Umgang zu finden. Und durch den Prozess des Ausdrucks, der ja dann ganz viel auch mit der Stimme zu tun hat, mitten in dem schlimmsten Schmerz eine Süße zu finden und sogar die Freude dann wieder. Genau, deswegen für mich ist Trauern ein total heiliger und extrem Lebensfreude generierender Prozess.
Das ist eine wunderschöne Perspektive auf das Trauern. Und kannst du auch was dazu sagen, wie ist es denn dazu gekommen, dass Trauern vielleicht eher tabuisiert wird oder nicht so gesehen wird, wie du das jetzt gerade gesprochen hast?
Ja, also wo wir Trauern eigentlich in seiner Reinform immer noch gut sehen können, ist bei kleinen Kindern. Also so im Alter von vielleicht bis zu 2 Jahren sind die meisten Kinder in der Lage, noch ganz natürlich zu trauern. Und das hat so einen bestimmten Ablauf, den man erkennen kann, der einfach, ne, wo quasi so am Anfang so ein Moment von Schock kommt, so ein Innehalten. Und dann unmittelbar danach wirklich ein emotionaler Ausdruck, der völlig ungehemmt ist. Also sehr intensiv. Und mit diesem Ausdruck, wo die Energie abgebaut wird und wo auch dieser innere Umgestaltungsprozess eigentlich stattfindet, der das Trauern ausmacht oder ihm innewohnt. Und danach, und bei Kindern sieht man das so gut, ne, dass die wirklich nach ein paar Minuten dann in erstmal so eine Erschöpfung und vielleicht so eine Leere und Stille auch nochmal ein Innehalten, aber ganz anders, ganz offen. Und dann eigentlich direkt Frieden und klare Augen und Freude und in Kontakt gehen wieder mit ihren Bezugspersonen. Und was dann aber oft passiert, ist, dass die Erwachsenen, die da drum rum sind, einfach selbst in eine Angst kommen, dadurch, dass sie schon das Trauern mehr oder weniger wirklich, kann man sagen, abgewöhnt bekommen haben. Und wie das entstehen konnte in unserer Kultur, da das ist einfach wichtig, dann einen größeren Bogen zu machen, weil ich glaube, dass das wirklich das Erbe der letzten Jahrhunderte oder auch Jahrtausende war, wo, wenn ich sozusagen in Zeiten lebe, wo andauernd Gefahr besteht, zum Beispiel durch Krieg oder Elend oder Unterdrückung, was ja ein Großteil unserer Geschichte vor allem hier in Europa auch ausmacht. Das sind Zeiten, in denen Trauern ganz schwierig ist. Weil solange wie ich um mein Überleben kämpfen muss, kommt das Nervensystem nicht in die notwendige Entspannung, um sich diesem Trauerprozess hingeben zu können. Sondern ich halte und alles, was noch dazu kommt an weiteren Verlusten, wird quasi gedeckelt und dann wird es immer weiter verdichtet und dann wird es immer schwieriger. Und wenn vielleicht dann zu meinen Lebzeiten überhaupt gar nie der sichere Raum da ist, dass ich trauern kann und ich stehe dann vor einem Kind, was ungehemmt weint, dann tut sich in mir als Erwachsenem was verschließen und abwenden. Und das kleine Kind spürt es. Und Kinder sind halt darauf angewiesen, in diesem beständigen Kontakt, in diesem fühlbaren, eingestimmten Kontakt mit ihren Erwachsenen zu sein. Und die merken das sofort, wenn die Mama auch nur vielleicht so ein bisschen sich abwendet innerlich. Aber es ist spürbar. Und die Lernerfahrung ist die, oh, wenn ich trauere, dann kann ich nicht in Kontakt sein. Und das ist für Kinder lebensbedrohlich. Und deswegen lernen die dann relativ schnell immer besser, ihre Emotionen zu kontrollieren auf eine wirklich den Trauerprozess deckelnde Weise.
Okay, danke. Das hat es mir nochmal deutlicher gemacht, wo das eigentlich herkommt, dass das wie auch überlebensnotwendig war, nicht für die Generationen vor uns. Und wie können wir jetzt diesen Kreislauf wieder durchbrechen? Wie kann ich überhaupt merken, dass es jetzt eigentlich an der Zeit wäre, zu trauern für mich?
Also ein Anzeichen ist auf jeden Fall, wenn ich schon lange nicht mehr getrauert habe. Weil das Leben ist tatsächlich voller Verluste, selbst der Alltag. Und selbst wenn mein Leben relativ glücklich oder ereignislos verläuft, dann ist das, was in der größeren Welt um mich herum passiert, auch ja, mit Verlusten verbunden, die wir einfach fühlen, weil wir ein Teil vom Lebensnetz sind. Und selbst wenn wir es wollen würden, könnten wir uns davon nicht ganz abspalten, ne? Sondern irgendwas in uns ist in Resonanz auch mit dem Schmerz der Welt. Ja. Könnte man sagen. Das heißt, wenn jemand schon ganz, ganz lange nicht mehr geweint hat, getrauert hat, dann ist das auf jeden Fall ein Kennzeichen dafür, dass da Potenzial da ist. Und dann so ganz akut, also ja, körperliche Symptome, zum Beispiel eine Enge in der Kehle ist was, was oft beschrieben wird. Oder einfach, ja, diese so... ein Gefühl von Angespanntheit. Und manchmal auch kann ich sozusagen in mir die Spur zurückverfolgen, dass ich zum Beispiel, wenn die Trauer hochkommt und ich habe aber gelernt, sie zu unterdrücken, dass ich dann stattdessen in eine Kampfreaktion gehe. Also in mir eine gewisse Aggressivität spüre und Reizbarkeit, schlechte Laune. Und das kann sich gegen meine Mitmenschen richten oder auch gegen mich selbst. Ja, so eine große Unzufriedenheit mit mir selber. Oder ich kann sie auch spüren, dass es mir schwerfällt, konzentriert im Moment, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und ich möchte eigentlich gerne irgendwohin flüchten, mich ablenken, noch ein bisschen mehr Schokolade essen oder noch irgendwas einkaufen oder ne, was auch immer ich tue, um sozusagen mich abzulenken. Wenn das in einem Maße erfolgt, wo ich merke, oh, das ist vielleicht ungesund, dann kann es sein, dass Trauern ein ganz guter Schritt in wirklich eine Heilung und eine Lösung sein könnte. Und auch alles, was in Richtung starre Dissoziation, Taubheit der Sinne, der Körperempfindung geht, auch da kann Trauern eigentlich eine ziemlich nützliche Strategie sein. Genau, und was ich dazu noch sagen mag, ist es total wichtig, sich da nicht zu überfordern. Ja, also es nicht so ganz doll darauf anzulegen, jetzt unbedingt trauern zu müssen, weil das wird wahrscheinlich das Gegenteil erreichen. Ne? Das ist wie mit dem weiblichen Orgasmus. Je mehr ich ihn irgendwie erzwingen will, desto schwieriger wird es. Sondern eigentlich ist auch das Trauern wirklich so ein Prozess der Hingabe. Und es ist ganz wichtig dafür, den richtigen Rahmen zu finden und auch wirklich langsam zu gehen, gerade wenn es ungewohnt erscheint.
Das ist schön, dass du das sagst. Und was kann dann so ein Rahmen sein, der das Trauern erleichtert? Also ich merke jetzt zum Beispiel, ich merke das ganz oft, ich fange dann an, auf meinen Partner zu wettern, ja, und also durch auch deine Präsenz in meinem Leben und was ich da gelernt habe, verstehe ich dann früher, aha, okay, jetzt muss ich eigentlich bei mir schauen, was ist da gerade, was will da gerade gefühlt werden und ist da vielleicht auch Trauer? Und was kann ich dann in so einem Moment tun, um den Rahmen herzustellen, es mir zu erleichtern, mich dem hinzugeben?
Also das ist individuell ein bisschen verschieden. Manche Menschen können leichter trauern allein, erstmal. Und andere brauchen die Anwesenheit von einem wirklich geliebten Menschen, der, ne, wenn es jetzt aus einem halbwegs Konfliktsituation heraus vielleicht nicht der Partner ist, aber vielleicht auch schon. Und es ist wirklich so diese Frage, was ist der Ort in meinem Leben, wo ich mich wirklich am sichersten und am geborgensten fühle? Vielleicht einfach in meinem Bett, unter der Bettdecke oder draußen im Wald an einem dicken alten Baum oder irgendwo am Fluss oder am Meer. Also das ist eine wichtige Frage, wo fühle ich mich so richtig sicher? Wo kann ich wirklich abschalten? Dann ist eine wichtige Frage, wann, welcher Zeitpunkt? Und das sollte ein Zeitpunkt sein, wo ich einmal, wo quasi der Prozess ungestört bleiben kann. Also es kommt nicht irgendjemand rein oder ich stelle vielleicht das Telefon ab. Also dass es ein ruhiger Raum ist. Und wichtig ist aber auch, diese innerliche Weite spüren zu können, weil ich zum Beispiel meine ganze Arbeit echt weit wegschiebe. Ne, und für manche Menschen ist es vielleicht ganz früh morgens, bevor die Kinder aufwachen oder der Partner und so diese Zeit vor dem Tag. Und für andere ist es vielleicht auch spät am Abend, wenn schon alles erledigt ist. Oder Räume, die eigens dafür kreiert und geblockt worden sind. Ne, manchmal kann ein Tag der Trauer widmen, kann total heilsam sein. Auch weil es dann nicht so, okay, jetzt habe ich 10 Minuten und jetzt bitte alles auf einmal, sondern dem ein bisschen Raum geben zu können und auch mit den Wellen, die kommen und auch wieder abebben gehen zu können.
Cool, danke. Und was hat aus deiner Sicht die Stimme für eine Rolle beim Trauern?
Also die Stimme ist extrem wichtig fürs Trauern. Und das ist oft was, wo, glaube ich, mit die meisten Hemmungen bestehen. Also so Tränchen verdrücken geht für viele Menschen gerade noch. Aber wenn es nicht mehr leise ist, dann ist es oft bedrohlich. Und in meiner Erfahrung ist es wirklich so, ab einer bestimmten Intensität des Trauerns ist es fast wie notwendig, dass die Stimme sich wirklich zu Wort meldet. Und über Klagen, Schluchzen, aber auch Schreien und Wettern und die Mischungsformen aus all dem. Und ich weiß nicht so genau, warum das wirklich so ist, aber das ist tatsächlich das, was wir auch immer in den Trauerritualen immer und immer und immer wieder sehen, dass die Menschen da einfach an diesen Punkt kommen. Nicht alle und nicht immer, aber oftmals auch Menschen, die das vorher bei sich selbst noch nie so erlebt haben. Und ganz dann überrascht darüber sind, wie heftig und wie laut ihre Trauer geworden ist.
Ja, ich erlebe das auch manchmal in, also einmal bei mir selbst, wie viel Hemmung da immer noch ist, laut zu weinen, richtig zu heulen, mir das zuzugestehen und dabei dann so den Atem noch fließen zu lassen, diese Wellen wirklich durch mich durchgehen zu lassen. Und auch in der Stimmarbeit, da kommen dann manchmal so Klänge oder Töne, die klingen wie vielleicht auch das Schreien eines kleinen Kindes oder so, als würde da was wie auch nachgeholt werden oder so. Es ist wirklich besonders, was für Töne da manchmal aus uns Menschen auch rauskommen können. Und du hast ja das Trauerritual gerade schon erwähnt. Ich war vorletztes Jahr mit dabei beim Trauerfeuer und das hat mir nochmal eine ganz andere Erfahrung des Trauerns ermöglicht, so in Gemeinschaft wirklich sich dem hinzugeben. Und das hat so eine Referenz für mich auch geschaffen in meinem Leben, die es mir viel leichter macht, jetzt mich dem Trauern, auch wenn ich alleine bin oder nur mit meinem Partner, hinzugeben. Was ist denn ein Trauerritual?
Ja, ein Trauerritual kann ich für mich allein zu Hause auch machen. Das ist einfach nur der rituelle Rahmen. Und eben auch wirklich in Gemeinschaft. Und was es ermöglicht, ist ganz vieles gleichzeitig. Und wenn ich jetzt da mal ein paar Sachen herausgreifen soll, dann ist ein Aspekt auf jeden Fall die Tatsache, dass Trauer, wenn sie kommt und wenn sie wirklich aus der Tiefe kommt und auch heftig kommt, so, selbst wenn ich keine Angst vorm Trauern habe, weil ich damit vertraut bin, ist trotzdem immer ein wie ja beängstigender Aspekt dabei. Ne, es ist was zutiefst Aufwühlendes, auch weil es ein Prozess ist, der mich wirklich verändert. Ne, Trauer ist ganz transformierend, weil ich im Grunde die Verluste, die ich durchleide, so bearbeite, dass sie meine Persönlichkeit nachhaltig verändern. Und ich würde wirklich sagen, nach einem Trauerprozess bin ich ein Stück weit ein neuer Mensch. Ich bin wie neu geboren. Und alles, was unbekannt ist, ist furchteinflößend. Und es ist so viel leichter, mich darauf einzulassen, wenn ich das gemeinsam mit anderen Menschen mache. Es ist einfach die Energie der Gemeinschaft, die diese große Hürde hilft zu überschreiten mit einer gewissen Leichtigkeit. Ne, ich kann sehen, wie andere vorgehen. Und da ist quasi das viel, das ist auch eine wirklich so ein Resonanzprinzip im Raum. Ne, wenn ich in dieser Schwingung und auch wirklich wortwörtlich, ne, in dieser Schwingung, dieser lauten Äußerung drin bin, dann kann in mir selbst was da ins Schwingen kommen,
mhm.
Und es fällt viel leichter. Also das ist ein Aspekt, dieses ins Unbekannte hineinwagen. Und was es auch lohnenswert macht, es in einem rituellen Raum zu tun, ist die Anwesenheit der Geistwelt. Und die Geistwelt ist in dem Sinne, na, was auch immer wir unter ihr verstehen. Also das kann von Elfen, Engeln, Heiligen, Ahnen, Krafttieren, Ortsgeistern sein, aber auch wirklich die unsichtbaren Kräfte der Elemente. Oder einfach Qualitäten, die unsichtbar sind, ne? Sowas wie Liebe oder Frieden. Auch die haben so eine große geistweltliche Kraft bei sich oder spirituelle Kraft. Und im Ritual tue ich sie versammeln und einladen und habe damit einen Gegenüber, was so kraftvoll ist, dass ich keine Angst haben brauche, dass meine Trauer zu viel sein könnte. Oder dass ich verloren gehe vielleicht in meiner Trauer. Weil ne, die ist sehr viel größer als meine Identität und Persönlichkeit in der Welt. Und mein Ego kann sie nicht fassen. Und deswegen ist das, was an geistiger Kraft dazukommt, wirkt entspannend, weil ich ne, weiß, ich muss das nicht alleine tragen. Da ist noch mehr mit mir im Raum, was mir den Rücken stärkt und mir hilft, da durchzugehen. Genau, und dann viele verschiedene Aspekte auch im Ritual, die letztendlich diesen Rahmen, diesen Raum so sicher machen, dass wirklich dieser hingebungsvolle Prozess starten kann. Und ein wichtiger davon ist ganz bestimmt die Stimme und auch vor allem das Singen, das gemeinsame Singen.
Ja, da wollte ich dich auch noch nachfragen, weil das hat mich auch so und ich glaube die ganze Gruppe, die ganze Gemeinschaft so getragen, dass die ganze Zeit in diesem Trauerraum auch gesungen wird, wie so ein Mantra, was hilft, sich dem hinzugeben. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, also eine Zauberkraft des Singens ist, dass sie wirklich auch den letzten kopfigen Menschen im Hier und Jetzt im Moment halten kann. Über die Worte, die vom Mund gesprochen werden und über den Ton. Und dann, was das Singen vor allem bewirkt und vor allem das mit anderen Singen und vor allem in Harmonie singen mit anderen Menschen, ist, dass es das Nervensystem so sehr beruhigt. Nun, Singen in der Gruppe ist wirklich eine der Hauptschlüsselelemente für ein gesamtes Kreisgefüge, was sich in Richtung Entspannung und Loslassen bewegt. Also ne, wirklich messbar, die Herzschlagvariabilität, die steigt und der Blutdruck sinkt und es ist so ein Einstimmen aufeinander bis hin dazu, dass wirklich so die Herzfrequenzen der einzelnen Personen anfangen sich anzugleichen über das gemeinsame Singen und es ermöglicht so großen Zusammenhalt und dieses Gefühl geborgen zu sein im Kreis, in der Gemeinschaft. Und auch dieses Erleben von, wie viel mehr ein Kreis ist als die Summe seiner Teile. Na, also eigentlich unsere Ursehnsucht nach Gemeinschaft, wo jede einzelne Person unglaublich wichtig ist und was Einzigartiges reinbringt, nämlich die Stimme. Und dass in dem Moment, wo diese Vielfalt voll und ganz da sein kann und gleichzeitig es so einen wundervollen Zusammenklang ergibt. Das ist für mich wirklich eine der Ursehnsüchte, die wir als Erfahrung lebendig machen können, wenn wir gemeinsam singen.
Oh, wie schön. Das ist ein wundervolles Bild. Dieses, ja, jeder seine individuelle Stimme und doch sind wir ein Einklang. Im Einklang.
Und ich würde noch einen Aspekt dazu tun, nämlich, dass für mich jedes Lied im Grunde genommen eine Form von Anrufung ist.
Mhm.
Und manche Lieder mehr und andere vielleicht nicht ganz so. Aber dieses, die Worte und auch die Melodie, die und der Rhythmus, die ja oft in einem schöpferischen Prozess in Verbindung mit der Landschaft, in Verbindung mit bestimmten Erfahrungen zu dem Komponisten gekommen sind, ja, die stecken da im Grunde genommen drin. Insofern hat jedes Lied seine ganz eigene Zauberkraft.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich es singe, tue ich die wie zum Leben erwecken und sie kann wirken.
Mhm.
Ne, und wir wissen ja alle, wie heilsam manche Lieder sein können und wie wir auch zu bestimmten Zeiten im Leben bestimmte Lieder so sehr brauchen wie Medizin und andere dann nicht so. Und dann verändert es sich wieder. Und auch da, ja, es ist im Grunde genommen, kann ein Lied, könnte man oder anders ausgedrückt sagen, jedes Lied ist wie ein kleines Gebet in einer bestimmten Form.
Mhm.
Genau.
Also das heißt, auch über das Lied sind eigentlich Kräfte, die diesen Kreis noch überdauern, auch mit im Raum.
Ja, genau, da ist diese Kontinuität in Raum und Zeit irgendwie da und auch das, was jetzt gerade nicht anwesend sein kann.
Mhm.
Wenn wir ein Lied trauern, hat zum Beispiel viel mit Wasser zu tun. In unserem Trauerritual arbeiten wir eigentlich hauptsächlich und fast ausschließlich mit Feuer.
Mhm.
Und trotzdem ab und zu Wasserlieder zu singen, das schafft ein gewisses Gleichgewicht und es macht die Kraft des Wassers fühlbar.
Mhm.
Ja.
Wie hat sich das denn entwickelt, dass das ein Trauerfeuer geworden ist? Oder wo kommt das überhaupt her, Trauerritual, Trauerfeuer?
Mhm. Also ich habe Trauerrituale das erste Mal 2010 kennengelernt in Kalifornien.
Mhm.
Bei meiner dann späteren Lehrerin Suborn Fusume, die aus einer Kultur stammt, einem kleinen Völkchen in Westafrika, mitten im Land, den Dagara. Und die Dagara haben eine ganz lebendige Trauerkultur.
Mhm.
Und so wie ich das von ihr verstanden habe, sind die auch wirklich sehr stolz darauf und tun auch die große Fröhlichkeit und Lebensfreude, die ihnen anscheinend oft nachgesagt wird, damit in direkte Verbindung setzen, dass sie einfach so viel trauern.
Mhm.
Und bei den Dagara gibt es Begräbnisrituale, die sehr umfassend sind und wo ganz viel Raum gegeben wird fürs Trauern. Und so Bonfu, sowohl als auch ihr Ex-Mann der Malidoma Somme, die haben hier im Westen, wo sie also sie ist aufgewachsen in Afrika und ist dann so mit ungefähr um die 20 nach Nordamerika gekommen und hat dann dort angefangen, das Trauerritual von zu Hause zu wandeln auf eine Weise, die für die Menschen in der westlichen Welt stimmig sein könnte. Und dieses Ritual hat sie viele Male mit uns gemacht und wir haben sozusagen gelernt, dafür den Raum zu halten und es zu begleiten von unserer Seite aus und es wirklich bis in den letzten Winkel immer wieder zu erleben, diese wahnsinnige Kraft, die das entfaltet hat. Und dann ist sie 2017 gestorben und hat uns im Grunde genommen den Auftrag hinterlassen, jetzt eigene Wege zu finden. Und ich habe dann viele Monate in einem Prozess eine Mischung aus intensiv lernen.
Mhm.
Ich habe neulich mal jemand gesagt, es gibt ja so manche YouTuber, die sich Kinofilme anschauen, anscheinend mit 0,25 Geschwindigkeit, hat mein Sohn mir erklärt, der ist Teenager, um da irgendwelche so spannenden Details herauszufinden. Und so ähnlich habe ich das gemacht mit Trauerritualen, über die ich lesen oder hören konnte. Mhm. Mir einfach ganz sorgfältig angeguckt, okay, was machen die da? Und was sind die kleinen, feinen Bestandteile, die vielleicht dem flüchtigen Blick entgehen könnten? Das war ein wichtiger Schlüssel. Und dann habe ich auch wirklich in so einem Prozess aus intensivem Gebet und mit dieser brennenden Suche und der Sehnsucht nach einem Ritual, was hier für uns auch wirklich authentisch sein kann, ne, was nicht geräubert ist von einer anderen Kultur, sondern wirklich aus unserem Land erwachsen ist, habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und glücklicherweise hat zeitgleich mein Co-Lehrer, der Greg, hat in seinem Studium eine Arbeit geschrieben über die Tradition des Notfeuers in Europa. Und unsere Vermutung geht in so eine Richtung, dass das Notfeuer, ne, auch gerade aufgrund des Namens, den es eben trägt, unter anderem eben auch diese Funktion hatte, einen großen Raum zu bieten für gemeinschaftliches Trauern. Genau, und deswegen haben wir letztendlich uns entschieden, das Feuer zu nehmen. Und ich habe auch von der anderen Kultur, von den Anishinaabe, die rund um die großen Seen leben in Nordamerika, auch die haben als quasi Ritual rund ums Begräbnis und danach haben sie ein Feuerritual, das heilige Feuer. Und ich habe einfach gedacht, hey, wenn die das mit Feuer machen und bei uns gab es Feuer, dann kann das wahrscheinlich eine heiße Spur sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und über sozusagen die Beschäftigung mit Ritualen allgemeine, und wir machen eben auch seit einigen Jahren schon Weiterbildung in Ritualarbeit, naturverbundener Ritualarbeit, war das dann wirklich so ein kreativer Gestaltungsprozess, daraus letztendlich dieses Ritual zu kreieren, für große Gruppen, also 80 plus Menschen, und jetzt im Moment ist eigentlich der Schritt, den wir gerade gehen, das so zu verkleinern, ne? Wie können wir das, wie kann das aussehen für kleinere Gruppen? Und auch da haben wir jetzt schon ausprobiert und gemerkt, dass das Feuer einfach ein ganz tolles Gegenüber ist oder Empfänger, könnten wir auch sagen, für die Trauer.
Ja, also das kann ich nur bestätigen aus meiner Erfahrung mit dem Trauerfeuer, weil es war einmal wirklich ein Gegenüber, was auch wie zu mir gesprochen hat oder mit dem ich reden konnte. Und dann hat es auch nochmal ermöglicht die Erfahrung, dass etwas stirbt, weil am Ende lassen wir es ja dann ganz, ganz langsam ausgehen. Und ich weiß noch, in dieser Nacht, als das Feuer dann ausging, habe ich geschlafen, weil ich krank wurde, und ich war dann gleich im nächsten Trauerprozess, weil ich einfach das quasi Ableben dieses Feuers nicht mehr miterlebt habe. Also ja, ein ganz kraftvolles Gegenüber. Und ja. Ja, schön, dass das sich so gewandelt hat, das Ritual, und auch hier an unsere Breitengrade sich da einfügt. Gibt's da noch andere Spuren, wie die Menschen, die hier gelebt haben, früher getrauert haben, gemeinschaftlich?
Ja, also bei uns war das auch vermutlich, so wie eigentlich in allen Orten, wo ich geforscht habe, wirklich, dass sie den Tod und das Sterben als Katalysator benutzt haben. Ne, also das zum Beispiel hier, ich bin hier in Oberschwaben, ist es, glaube ich, am Bodensee, und habe da auch vor kurzem eine Geschichte gehört von einer älteren Dame, die gegangen ist und wo wirklich die gesamte Familie über diese paar Tage vor ihrem Scheiden und hinterher alle zusammengekommen sind aus allen Ecken Deutschlands und es einfach noch so gemeinsam zelebriert haben und Schnaps getrunken und Geschichten erzählt und diese schreckliche, aber eben auch wundervolle Öffnung in diese andere Dimension, ne, in diese andere Welt, was auch immer passiert, nachdem wir gestorben sind, das zu nutzen, um diesen gemeinschaftlichen Raum zu kreieren. Sowohl hier in Deutschland als auch in vielen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Irland oder in Finnland, Ungarn, im Balkangebiet, da gibt es insbesondere auch die Tradition von Klagegesang. Und das haben zumeist Frauen gemacht. Und man kann auch, wenn man das im Internet sucht, dann kann man auch quasi Hörproben finden von Klagegesang, also von Menschen, wo es quasi durch die Familienlinien trotz aller Modernität geschafft hat, so zu überleben bis heute. Und dieser Klagegesang zum einen benutzt für einen selbst, also um Ausdruck zu schenken. Und zum anderen auch wirklich, um die Angehörigen zu begleiten. Und teilweise war das wirklich eine Profession. Also, dass Menschen bezahlt worden sind dafür, bei Beerdigungen und rundherum Klagegesang zu machen. Und was ich jetzt von hier noch nicht so spezifisch gehört habe, aber von den Anishinaabe wiederum, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns eigentlich ähnlich gewesen sein könnte, waren die Klageweiber verantwortlich nicht nur dafür, dass die Familie genug weint, sondern auch, dass sie genug lacht. Einfach um auch in dem Trauerprozess, und das ist auch, glaube ich, was ich gerne nochmal sagen mag, der Trauerprozess kann, wenn ich einen Menschen verliere, manchmal viele Monate dauern. Aber das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit nur leide, sondern im Grunde ist es ein Tanzen wie auf einer Messerspitze, wo auf der einen Seite Schmerz ist und auf der anderen ist unbändige, ekstatische Freude und Dankbarkeit über das Leben. Und diesen Tanz auf der Schneide zu vollführen, dafür ist es ganz gut, auch in so ein Pendeln zu kommen. Nun, wenn ich tief ins Trauern und den emotionalen Ausdruck reingegangen bin, dann eben auch zu lachen und die Leichtigkeit zu sehen und das Essen zu genießen. Nun, auch das ist so ein Aspekt, auch hier bei uns in der Trauerkultur, diesen Leichenschmaus zu haben. Wo wirklich so über dieses Befriedigen dieser irdischen Bedürfnisse nach leckerem Essen dafür gesorgt wird, dass die Menschen so wie auf dem Boden bleiben oder ihn immer wieder finden, ne, den Körper spüren und wirklich das Hier und Jetzt auch gemeinsam wirklich feiern können.
Das haben wir beim Trauerfeuer dann auch gemacht. Und es ist auch so spannend von der Bewegung her, also wenn ich jetzt nochmal so Stimmverkörperung anschaue und Übungen, die wir da machen, ist Lachen und Weinen, wenn es wirklich tief geht, eine sehr ähnliche Bewegung. Der Brustkorb bebt, da kommt wieder irgendwie wie die Energie ins Fließen und was sich da eben angestaut hat in der Lunge, kann auch wieder frei werden, ins Fließen kommen, auf beide Weisen. Also sind sie vielleicht doch viel näher, diese beiden Pole, als man erstmal so denken würde.
Und manchmal hört es sich auch ähnlich an und da weiß man gar nicht so genau, lacht dieses Kind jetzt oder weint es gerade schon? Ja.
Stimmt. Ja, du hast ja auch schon gesprochen von der transformativen Kraft, die das Trauern hat oder haben kann. Kannst du da noch was dazu sagen, was auch so die innere Stimme betrifft, die vielleicht beim Trauern wach wird oder wieder sich mehr zeigen kann, was es damit so auf sich hat?
Ja, also wenn ich mir so das Alltagsleben anschaue, ist, glaube ich, ein so ein Grundmuster, dass es den meisten Menschen schwierig ist und fällt, über einen langen Zeitraum so ganz intensiv mit ihrer Seele in Verbindung zu sein. Wir haben bestimmte Gipfelmomente oder auch Phasen, wo wir sehr nah bei uns sind und dann wird es wieder weniger. Und das Trauern ist im Grunde genommen eine Einladung, die ich nicht abweisen kann, die mich in die Tiefen meiner Seelenwelt zurückführt. Der Schmerz ist sowas wie der Katalysator oder Türöffner. Und dieses unglaublich leidvolle Gefühl, wenn die Trauer hochsteigt. Und was es mir ermöglicht, ist dieses Hier und Jetzt, wo so viel, die Steuererklärung und der Abwasch und was da alles wartet, dass ich das einfach ausblenden kann. Und es fällt mir leicht. Nicht meine To-Do-Liste im Kopf zu behalten, sondern der Schmerz sorgt dafür, dass die Hingabe stattfindet. Und was dann passiert, während des Weinens und Klagens und Schluchzens und Schreins, ist im Grunde für mich nach meinem Verständnis vergleichbar mit Träumen. Ich habe ganz intensive innere Erlebnisse. Ich sehe vielleicht Bilder, vielleicht sind es Erinnerungen oder es sind Sachen, die nie passiert sind, aber sie haben eine Signifikanz für mich und meine Seele. Oder ich spüre die Anwesenheit von bestimmten Menschen oder bis hin zu, dass ich Berührungen empfinden kann von außen oder Sachen riechen, die real gar nicht da sind. Also es kann sehr, sehr intensiv werden. Und diese assoziative Tätigkeit von unserem Denkapparat, die ist wirklich glaube ich, zutiefst verwoben eigentlich mit der Stimme unserer Seele. Ne, das ist wie so ein, wie ich vorhin gesagt habe, wie so ein kleiner Geburtsprozess.
Mhm.
Und wenn ich Trauer begleite, dann bin ich auch wie in so einer Hebammenrolle. Ich bin so in freudiger Erwartung und unterstützt von außen, aber eigentlich entfaltet sich da was von innen heraus. Und so wie es eben auch im Märchen ist, wenn ich mich wage, in diese dunkle Unterwelt hinabzusteigen und da mein Abenteuer beginnen kann und sich ereignen kann, dann werde ich inmitten der großen Finsternis Schätze finden, die ich dann wieder zurück in meinen Alltag holen kann. Und dieses, das subjektive Erleben nach dem Trauern ist oft eins von einer großen Klarheit. Und wirklich diese ganz tiefen Stille und Ruhe und Friedfertigkeit und eigentlich allumfassende Akzeptanz von dem, was ich vorher mir niemals hätte vorstellen können. Und in dieser großen Klarheit eben auch ganz untrüglich ein Gefühl dafür, wer ich bin und wofür ich hier bin. Ja, und manch einer kann das dann vielleicht leichter in Worte fassen als jemand anders, aber vom Gespür her, dieses wirklich zutiefst mit mir selbst verbunden sein, das ist was, was ganz viele Menschen nach dem Trauern erleben. Und insofern einfach so eine Art Erneuerung oder Verjüngung auch für diesen eigenen Weg. Definitiv lohnenswert.
Ja, Elke, warum ist es so wichtig, dass wir uns auch in diesen Zeiten dem Trauern wieder nähern, wieder hingeben?
Ja, ich glaube, dass dass das Trauern einfach ein, bestimmt nicht der einzige, aber ein wesentlicher Schlüssel dafür sein kann, dass wir uns selbst so nahe kommen können, dass wir wirklich jenseits aller gesellschaftlichen Erwartungen, jenseits aller sozialen Ängste, die wir mit uns rumtragen, jenseits von Schuld und Scham, erinnern können, wer wir wirklich sind als Menschen. Und aus einem Frieden heraus handeln und in der Welt wirken können. Und für mich hat wirklich, also meine Faszination fürs Trauern hat eigentlich angefangen mit meiner Suche danach, wie Kreisläufe von Gewalt durchbrochen werden können. Ne, es gibt so viele Familienlinien, gerade hier bei uns, ne, mit diesen letzten beiden Kriegen und all dem, was davor war, auch, ne, in Europa mit tausenden Jahren von Unterdrückungsgeschichte, wo so viel Gewalt in der Gesellschaft da ist und wo wir auch wirklich jeden Tag sehen können, wie wir eigentlich der Natur um uns herum Gewalt antun, ne, unseren Lebensgrundlagen Gewalt antun und sie zerstören. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, dafür ist es, glaube ich, essentiell notwendig, dem Schmerz in uns ins Auge zu schauen und uns das zu wagen, diese Heilung anzunehmen und ihr entgegenzugehen und sie geschehen zu lassen, ne, sie zuzulassen. Also diese Dynamik in uns, die das eigentlich schiebt und drückt und haben möchte, dass wir dafür den sicheren Raum schaffen. Und ich glaube, dass wir das eigentlich am besten wirklich gemeinsam können. Ne, und so Referenzerfahrungen, wie du es vorhin gesagt hast, für mich war das auch so, dass ich beim Trauerritual eigentlich das erste Mal erlebt habe, wie man trauern kann. Das gab es vorher nicht in meinem Leben. Und es einmal erlebt zu haben, verändert schon so viel. Und da denke ich auch, ne, selbst, wir haben halt echt keine Vorbilder, selbst in Filmen, ne, Wut ist total super und sehen wir ständig in Filmen. Mein Sohn, der will gerade ganz viele Actionfilme gucken, Wut einfach das Beste ist überhaupt. Aber Trauer in Filmen zu sehen, gibt's fast gar nicht. Genau, deswegen liegt es an uns, sozusagen die Räume zu kreieren und es auszuprobieren, wie es ist. Und dadurch die Schätze zu finden.
Ja, danke. Mir ist da gerade noch mal eine Situation eingefallen, wo ich wo ich in Indien auf meiner Yogamatte, das war kurz nach dem Trauerfeuer, nach dieser Referenzerfahrung, und da waren die Waldbrände in Australien gerade ganz schrecklich am Wüten. Und ich bin dann beim Yoga-Machen eben total in Tränen ausgebrochen und habe eben, weil ich diese Erfahrung des Trauerfeuers noch so frisch in mir hatte, konnte ich mich dem so hingeben und habe, ich weiß nicht wie lange, einfach geweint und geschluchzt. Und rückblickend sind diese Momente des Weltschmerzes, ja auch dieser Verzweiflung, wie wir mit der Natur umgehen und mit uns miteinander, immer wie Katalysatoren für mein Wirken dann auch, weil aus diesem Schmerz kommt dann auch, ja, ich will voll da sein, ich will meine Stimme erheben für die Natur und für die Liebe und so weiter, wofür ich eben brenne. Ich will meine Seele hier wirklich leben auf Erden. Ja.
Ja, das, ne, das, was auch zu einer Verbitterung führen könnte. Oder einfach Ohnmacht und Lähmung und Abschalten und es ausblenden. Und stattdessen in diese Süße hineinfinden, aus dem Trauern heraus wirklich an diesen Kraftquell zu kommen.
Ja.
Weil der ist da. Ne? Es gibt irgendwas in uns, was einfach nicht kaputt gehen kann, egal was wir durchleiden. Und wo immer Kraft kommen und fließen kann zum Handeln und das wieder spüren zu können nach dem Trauern, finde ich auch eine der süßesten Erfahrungen überhaupt im Leben.
Ecke, gibt es noch etwas, dem du gern Stimme geben möchtest?
Ja, ich habe das ganz doll genossen, mit dir dieses Gespräch zu haben. Genau, was mir noch einfällt, ist, wir haben ein E-Book, ein kostenloses Buch. Wenn du jetzt zu Hause bist und keine Ahnung hast, wie soll ich das anfangen? Da geht es darum, wie kann ich alleine zu Hause trauern oder auch mit Freunden? Ne, weil gerade jetzt im Moment ist es nicht so leicht, so einen Kontext zu finden, wo ganz viele Menschen zusammenkommen zu trauern. Aber es geht auch ohne das. Und genau, da vielleicht können wir das verlinken.
Genau.
Irgendwie, also das wäre auf jeden Fall so die erste Empfehlung, die ich hätte für jemanden, der ganz gern trauern will und gerade nicht so richtig eine Idee hat, wie anfangen.
Super, danke. Ja, das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und auch einen Link zu CircleWise, dem Institut, für das du wirkst, wo man mehr über deine Arbeit und das Trauern erfahren kann.
Ja. Dankeschön.
Dann danke ich dir ganz herzlich, Elke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und danke dir und euch fürs Dabeisein und Zuhören und dich berühren lassen von der Trauer und der Lebendigkeit, die darin steckt. Mm-hmm. Mm-hmm.